die Angehörigen, die bei uns sind, das sollen nicht einfach Besucher sein. Mhm. Oder? Und das ist wirklich noch, das ist eindrücklich, oder? Diese Angehörigen, die in Wohnbereichen sind, dass wir die zu Besuchern degradieren.
Erich Weidmann, es freut mich, dass wir wieder einmal ein Gespräch führen. Letztes Mal hast du mit mir das Gespräch geführt, hast du dich vorbereitet mit Fragen und jetzt werde mit die Rollen gewechselt.
Aber vorerst habe ich noch eine. Vom letzten Gespräch habe ich nochmals nachgeschaut. Ich weiß nicht, bei Minute 20 oder irgendwo hast du uns erklärt, wie es geht, wenn etwas leicht geht, habe ich dich gefragt. Und du hast vom Grundrauschen und also wie viel das fürs Grundrauschen gebraucht wird und wie viel das dann übrig ist für die Aktivität. Kannst du das nochmals erklären, jetzt wieder Wochen später?
Ja, also es gibt, also der wissenschaftliche Begriff ist Kohärenz und der Gerald Hüther braucht den oft, oder? Das heißt, grundsätzlich bei einem Lebewesen, aber auch bei einer Organisation, also bei einem Betrieb, ist es so, wenn du für das, dass du zum Beispiel sitzen kannst, atmen kannst, einfach das, was du sowieso tun musst, um zu überleben, wenn du für das zu viel Energie brauchst, dann führt das zu einer Schädigung des Gesamtsystems. Wenn dieser Aufwand, dieser Grundaufwand klein ist, möglichst klein, das heißt höchst ökonomisch, dann habe ich Ressourcen frei, um aufbauend auf dieser Basis mehr zu tun, oder? Und das sieht man ja, wenn Menschen Pflege brauchen. Fast alle haben ein Problem, zum Beispiel, sie können nicht gut sitzen oder sie können die Spannung nicht anpassen. Das heißt, die Spannung ständig anzupassen, und zwar auf das Niveau des Allernötigsten, könnte man sagen, das ist relevant. Und der Mitbegründer der Kinästhetik, John Graham, hat gesagt, hold less, balance more. Ja, oder? Das ist der Ausdruck, was du tun kannst, um diese Kohärenz zu erreichen.
Ja, genau. Oder? Und mich hat das fasziniert irgendwo. Und ich habe das ein wenig beobachtet in der Pflege. Und da ist ja das Grundrauschen oder eben das, was die Leute an Potenzial zur Verfügung haben, wirklich eingeschränkt. Und trotzdem sind wir oft so mit Aktivitäten beschäftigt, die unter Umständen weit weg von dem sind, in diesem Grundrauschen mehr Möglichkeiten zu bekommen.
Ja, und das ist die Problematik, oder, die wir haben. Wir haben jetzt in der nächsten Elkur erscheint ein Artikel, der heißt Bewegungskompetenz braucht Fortbewegung, Fortbewegung braucht Bewegungskompetenz. Oder? Der Punkt ist eben, dass du die grundlegenden Möglichkeiten, die kann man nicht direkt ansteuern, sondern nur, wenn du ein bisschen an die Grenze gehst bei dem, was du im Alltag tust. Also das Ausschöpfen ist wichtig. Aber die Problematik ist natürlich im Pflegealltag, wo ist die Forderung oder die Herausforderung für den anderen genau so, dass er sich entwickeln kann oder entfalten kann. Wenn er überfordert ist, geht es nicht. Wenn er unterfordert, geht es auch nicht. Das heißt, das ist die große Herausforderung. Super. Das ist die große Herausforderung, die natürlich auch alle pflegenden Angehörigen haben. Und das ist das Thema, nach dem ich dich befragen will. Wir sind hier in der Werkstatt LQ. Das heißt, hier führen wir quasi die Arbeit, die du begonnen hast, mit dem Bewegungskaffee an der Bewegungswerkstätte weiter. Und da kommen die pflegenden Angehörigen. Und jetzt bin ich in der Vorbereitung, habe ich einen Blog-Eintrag vom Februar 2023 gelesen und da geht es um eine Reaktion auf den Kassensturz, wo es um pflegende Angehörige ging, die sich beschwert haben, weil ihre alten Angehörigen unwürdig gepflegt oder betreut werden. Mhm. Und da ist dir der Kragen geplatzt, oder? Du hast geschrieben, die Situation ist zum Verzweifeln. Was hat dich zum Verzweifeln gebracht?
Ja, also, oder der Punkt war, ich habe am Morgen früh habe ich diesen Bericht gelesen und gesehen in meiner App. Und ich war wirklich verzweifelt, weil ich gemerkt habe, auch in meinem Wohnbereich, den ich leite, habe ich die Herausforderungen, die da angesprochen worden sind, im Video. Und ich habe gemerkt, das ist schon verrückt, oder? Dass das so an die Öffentlichkeit kommt, über die Medien, über große Bilder und große Worte. Und ich musste mich wirklich zusammennehmen. Ich muss aber sagen, den Blogartikel habe ich erst 14 Tage später geschrieben.
Also, es ist immer noch angriffig, das heißt, das hat dich betroffen gemacht. Das
ja, aber ich denke, er war schon recht moderat. Also ich kann natürlich nicht so gut schreiben, aber meine Sprache damals, unmittelbar danach, die war schon deftig.
Ja. Und also nochmals, was hat dich zum Verzweifeln gebracht?
Also das Erste, was mich zum Verzweifeln gebracht hat, ist, dass Angehörige diesen Schritt machen müssen. Dass Angehörige sozusagen zur Presse gehen müssen und darauf aufmerksam machen müssen, was alles schiefläuft. Mhm. Und ich habe mir vorgestellt, ich leite einen Wohnbereich, wenn ein Angehöriger bei mir diesen Weg wählen würde, wäre unter Umständen die Presse auch sehr neugierig und würde unter Umständen auch aufspringen, weil die Herausforderungen so groß sind. Und ich habe das im Blogartikel dann auch aufgenommen. So, ich frage mich, warum machen das nicht wir Pflegende? Und im Blogartikel habe ich vor allem die Pflegeakademiker genannt oder auch der Heimverband oder andere Gremien, die schon wissen, wie die Herausforderungen sind. Mhm. In den Pflegeheimen generell, aber auf Demenzwohnbereichen wahrscheinlich oft auch so. Der Kassensturzbericht hat ein Beispiel an den Tag gebracht.
Was zum Alltag gehört, oder? Ja. Übrigens, du hast gesagt, ich kann nicht so gut schreiben, aber du sagst Presse, Presse, es entsteht Druck. Das ist vielleicht der Zweck der Presse, wie du hier schreibst, oder? Es entsteht Druck, aber du möchtest, dass dieser Druck anderswo entlastet werden kann,
oder? Ja, also wenn ich das da drin geschrieben habe, Presse presst und macht Druck, also ich denke, unmittelbar nach so einem Beitrag, oder? Da sind alle wirklich wieder herausgefordert, die Hierarchien, die Mitarbeiter an der Basis. Und ich habe zwei Tage später am Morgen mit einer Pflegemitarbeiterin gesprochen, eine sehr tolle Frau, die mit 50 gewechselt hat in diesen Bereich. Und sie hat gesagt und hat mich angeschaut und hat gesagt: Erich, wir geben doch schon unser Bestes. Und sie hat am Dienstag diesen Artikel geschaut und das ist dramatisch, oder? Wenn sie das so erlebt, dass sogar sie moralisch mitgeht und sagt, bin ich da auch ein wenig schuld? Mhm. Und das ist schon verrückt. Obwohl ich also auch die Angehörigen, die so an die Öffentlichkeit gehen, ich will die nicht irgendwie missen. Die braucht es auch, oder? Das ist nicht die Frage.
Das ist kein Vorwurf an
Nein,
Sie, sondern
gar nicht.
Eher
also
eine
eher,
Frage.
Ich staune über diesen Mut und auch diese Bereitschaft, jetzt wirklich etwas zu gestalten. Oder?
Aber es wäre die Frage, die ich höre, oder? Wie können wir diese komplexen Situationen, die da sind, oder gerade im Demenzbereich oder so, wie können wir die irgendwie handeln, dass man in Auseinandersetzung kommt, bevor man zum Kassensturz gehen muss oder so etwas.
Ja, genau. Ich habe ja auch die Geschichte geschrieben von einer Person, die bei uns war. Eine hochkomplexe Situation, die wir dann, und das war hocherfreulich, innerhalb von einigen Wochen wirklich wunderbar hingebracht haben. Und die Person, die hat tatsächlich motorisch, aber auch kognitiv, war die plötzlich wie ein Wunder wieder auferstanden aus fast einem delirartigen Zustand. Wir haben uns alle riesig gefreut und konnten Medikamente, sie hatte sehr viele Medikamente schon mitgebracht und hat auch von uns bekommen, konnten wir absetzen und dann ist es genau in die andere Richtung gefallen. Die Frau hatte so viel Energie, oder die Person, dass dann die Begegnungen, die Interaktionen unglaublich schwierig wurden. Und ich habe einen Blogartikel geschrieben, ich glaube, die Bezugsperson von ihr, die hätte einige Male wirklich Grund gehabt, sich sehr, sehr zu ärgern über uns Pflegende. weil wir schlicht nicht an sie herankamen. Wir konnten sie nicht pflegen. Und ich meine jetzt mit nicht pflegen, wir konnten alles nicht pflegen, manchmal über Stunden. Das sieht ziemlich komisch aus und riecht ab und zu auch komisch.
Das heißt, und sie hat euch nicht zu sich herangelassen, die Unterstützung beim Kleiden, beim Waschen, beim Essen, bei der Körperpflege
gar nicht war nicht möglich. Und die Bezugsperson, die hat das eher geschafft, aber das ist ja verrückt, oder? Wenn die Bezugsperson das tut, was wir eigentlich tun sollten. Wir hatten komische Gefühle,
also schwierige Gefühle. Also die Bezugsperson, Gefühle. Eine Pflegende, die Angehörige, die konnte?
Ja, oft. Und sie hat uns auf jeden Fall sehr unterstützt und war da. Und der Punkt ist, wir konnten miteinander diese Beziehung gestalten und konnten über das sprechen, was auch ganz schief lief. Und ich glaube, das war eine tolle Geschichte, dass das gelungen ist. Aber von den Bildern her war es genauso herausfordernd wie der Bericht, der im Kassensturz
kam. Aber ihr habt diese Auseinandersetzung, die medial im Kassensturz war, habt ihr im Alltag sehr nah gelebt und habt auch das sortiert miteinander.
Ganz genau, sagen. Ja.
Das wäre der Anspruch.
Wäre der Anspruch und der ist ja auch x-fach, jeden Tag, nicht nur in meinem Wohnbereich, in der ganzen Schweiz. Ist das so? Weil Menschen, die in geschützten Wohnbereichen von demenzerkrankten Menschen sind, die sehen jeden Tag Normverletzungen. Vom Gröbsten, in allen Bereichen, also in allen Lebensaktivitäten, überall. Und das Verrückte ist, da gibt es dann Besuchende oder Angehörige, die sind da und die haben vielleicht wirklich einen sehr angepassten Menschen bei uns im Heim. Aber sie nehmen ja nicht nur das wahr, sie nehmen alles wahr, was bei jedem Menschen passiert. Mhm. Jedes Geräusch, jeder Laut, jedes Verhalten. Mhm.
Und dann appellierst du und sagst, weil das so komplex ist, sollten die besten Ausgebildeten in diesen Situationen stecken und helfen zu sortieren mit diesen Menschen zusammen und den Angehörigen und nicht dem Wahn der Dokumentation, hast du geschrieben,
folgen. Ja, genau. Also das ist ja ein Ding, oder? Aber für mich ist die Pflegemitarbeiter, die im Wohnbereich arbeiten, die sind fast zu 100% in Beziehung mit diesen wirklich komplexen Pflegesituationen. Und die Menschen, die sogenannt besser ausgebildet sind, die sind häufig im Hintergrund, also häufig, sie machen die Medikamente bereit. Jetzt habe ich extra mal gestoppt, ich bin zwar nicht der Schnellste, aber 40 bis 45 Minuten bin ich weg und weil ich es nicht so oft mache, muss ich die Türe schließen. Und sagen, Leute, ich muss zuhaben, weil sonst mache ich zu viele Fehler, oder? Das geht ja gar nicht. Und das sind dann 45 Minuten weg von den Menschen. Und dann während dem ganzen Verteilen der Medikamente bin ich in vielen Interaktionen, aber in relativ unkomplexen Situationen, obwohl auch das mit Vorsicht zu genießen ist, jemandem das Medikament zu geben, kann auch herausfordernd sein. Aber die Pflege, jemanden beim Essen unterstützen oder beim Toilettengang, das ist viel komplexer. Und da bin ich weg, also bin ich, wenn ich mit Medikamenten beschäftigt bin, 2,5 Stunden weg. Mhm. Und das Verrückte ist, alle sagen, das muss ein Ausgebildeter machen, weil das ist schwierig, das ist komplex, das muss ein Ausgebildeter machen.
Ja. Und das ist diese Undifferenziertheit, oder, die ich auch sehe, dass in der Spitex-Abrechnung ist es so, dass die Grundpflege, sagt man immer noch, aber ich meine, das sei längst überwunden, die ist auch weniger bezahlt wie die höheren Arbeiten, wie zum Beispiel Medikamente richten, aber oft liegt das Potenzial eben genau in der Unterstützung in der Grundpflege, weil dort, genau. Man könnte sagen, dort brummt der Bär, oder? Dort
ganz genau, findet es ja. statt. Oder? Das sehe ich genau auch so, oder? Und das Verrückte ist eben diese Medikamente. Das ist sicher ein wichtiger Teil. Auf einer Notfallstation vermutlich noch wichtiger, weil unter Stress das alles gemacht wird. Ich weiß nicht, in einem Akutspital, das weißt du vielleicht besser, haben Medikamente auch eine andere Bedeutung. Vor allem auch, weil da auch sehr gefährliche Medikamente verabreicht werden. Wenn ich in meinen Bereich schaue, haben wir auch Medikamente. Wir geben einiges ab. Aber jetzt aus meiner Sicht, ich bin natürlich nicht Arzt oder so, aber ich sehe die nicht als gefährlich an, in dem Sinn, dass einmalige Verwechslungen oder so ganz schwierige Probleme zulassen würden. Von dem her würde ich sagen, dass ich mache nicht so etwas Schwieriges, wenn ich die richte.
Jan, du hast ja gesagt, es braucht vor allem Konzentrationsfähigkeit. Ja, du musst die Türe schließen, dass du nicht abgelenkt bist.
Oder? Und der Punkt ist, also wenn ich das schaffe ohne Fehler, dann habe ich ein wenig Stolz, oder? Aber ich würde das auch meinen Pflegemitarbeitern gönnen, dass sie auch mal so etwas tun könnten. Aber das ist eine andere Diskussion. Mhm. Aber der Dokumentationswahn geht ja noch weiter mit dieser ganzen Miguel-Geschichte, die ich da angesprochen habe. Und in diesem Kassensturzbericht wurde ja auch der damals noch Vorsitzende der Cura Viva befragt. Und er hat tatsächlich keine Ahnung, was da passiert. Sagt er, ja, also so schlimm, dass es so schlimm sei. Und der Punkt ist, das glaube ich nicht. Das muss man einfach wissen, wenn man einen Heimverband leitet. Und das andere ist, oder, dass er selber war dabei, als man die Pflege massivst mehr belastet hat mit dieser ganzen Miguel-Abrechnung. Und diese Miguel, also das ist ein komisches Wort, ich weiß noch gar nicht, was es ist. Material, irgendwas. Wir machen für jede Verabreichung von irgendwelchen Verbänden und so weiter Striche und müssen das erfassen. Und das wird unterschiedlich gemacht in den Heimen, das weiß ich. Aber überall wird es gemacht durch Menschen.
Und dort für Leute, die nicht da drin sind, geht es darum, dass man nachweisen muss, dass dieses Material quasi ins Spiel gebracht wurde, oder? Dass es dann bezahlt wird. Und dann gibt es eben Materialien, die werden dann nicht bezahlt, wenn die Pflege die ins Spiel bringt. Man ist ja daran, das irgendwie zu harmonisieren oder zu entspannen. Ja. Aber wir machen natürlich viel Arbeit, die gar nicht dem Patienten zugutekommen, sondern dem Verrechnungssystem.
Ja, genau. Und man muss wissen, vor dem war es eine Pauschale. Also die Tatsache, dass jemand im Pflegeheim war, hat diese Pauschale ausgelöst. Und so wie ich weiß, ist die einfach nie erhöht worden. Und am Schluss hat man gesagt, ja, wir machen es fair. Und die Fairness heißt, wir haben ein Bündel von Blättern, die wir nachführen müssen, sollen. Und andere Heime tun das anders. Aber es hat mit Minuten zu tun. Und kein Heim hat Stellen aufgebaut. Es wurden keine Stellen aufgebaut.
Diese zusätzliche Belastung wurde.
Und der Heimverband, der müsste ja jetzt für diese Stellen kämpfen. Mindestens für die, ich meine noch für mehr, aber für die könnte man.
Gut, und was mich interessant dünkt, wir kommen jetzt zu den pflegenden Angehörigen, die quasi wieder mal auf den Schirm gekommen sind durch diesen Kassensturz, oder? Und was sehr interessant ist, was du auch da drin schreibst, oder? Du verwendest den Begriff pflegende Angehörige ein bisschen anders, wie es normal ist, oder? Weil normal sagt man, pflegende Angehörige sind die Pflegenden, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen. Und du sagst, nein, das sind auch pflegende Angehörige, wenn sie bei uns ins Heim kommen, oder?
Mhm. Ja, also die Geschichte ist so, ich wurde Wohnbereichsleiter und ich habe gemerkt, diese Menschen, die da reinkommen von außen, sind unglaublich wichtig. Sie sind eine Referenz für uns und sie sind Menschen, die uns helfen können, die Lebensqualität im Bereich selber zu steigern. Und jetzt die Menschen, die reinkommen, das sind Angehörige und ich habe gerade heute Mittag habe ich darüber nachgedacht. Bei den Angehörigen gibt es pflegende Angehörige und nicht pflegende Angehörige.
Also die sind einfach Angehörige?
Ja, zu Hause einfach Angehörige. Aber das ist ja so, wenn jemand zu Hause ist, die einen pflegen, die anderen pflegen nicht. Und jetzt, wenn sie...
Also deine Frau ist Angehörige?
Ja, genau.
Momentan.
Ja. Also die Ehefrau eines Menschen bei uns ist pflegende Angehörige. Die Tochter ist vielleicht eine nicht pflegende Angehörige, weil sie die Ressourcen nicht hat. Mhm. Trotzdem kommt sie heim. Und nicht zu Besuch.
Weil im Heim ist man daheim.
Ja, also daheim ist man daheim. Und wenn man im Heim ist, ist man ja auch im Heim. Und dann kommt sie also da auch nach Hause und nicht auf Besuch. Ich meine damit, Vermutlich liegt darin auch diese ganz besondere Aufmerksamkeit dieser Menschen oder die besondere Verletzlichkeit oder die besondere Sensibilität. Mhm. Und das wurde mir einfach bewusst und ich habe ganz am Anfang die Angehörigen eingeladen und habe versucht, mit ihnen zusammen sozusagen auszulegen, was wollen wir hier in diesem Wohnbereich. Daraus ist die Idee entstanden, dann auch, kommst du vielleicht später auf einen Pflegetag, oder?
Das wollte ich fragen, oder? Der Aargauer Pflegetag dieses Jahr hat das Thema pflegende Angehörige. Ist dieses Thema entstanden wegen dieser Auseinandersetzung über diesen Bericht?
Nein, schon ein wenig vorher. Aber die Angehörigen, die bei uns sind, das sollen nicht einfach Besucher sein. Mhm. Oder? Und das ist wirklich noch, das ist eindrücklich, oder? Diese Angehörigen, die in Wohnbereichen sind, dass wir die zu Besucher degradieren. Eine Art. Und natürlich hat es dann Besucher, die kommen und suchen wirklich beim Besuchen. Dann ist es ja super. Aber Angehörige, die reinkommen und mit uns zusammen, wie in diesem Blog beschrieben, eben nach Ideen suchen, nach Mitteln suchen und vor allem aushalten. Und da und dort mittragen. Ich meine nicht, dass sie kommen, die pflegenden Angehörigen oder Nichtpflegenden, und jetzt die Pflege übernehmen. Dürfen sie? Sicher, da sind wir froh. Wenn sie wollen, sind wir dankbar und ist hoch wertvoll. Aber es ist etwas anderes. Es ist ein Gefüge, das trägt. Mhm. Und das ist für mich ein unabdingbares Ding, um die Qualität in so einem Wohnbereich zu halten oder zu fördern.
Das heißt, die Bewohner sind die einen, aber auch das Umfeld ist ein Teil der Pflege.
Genau, oder? Genau. Oder ein Teil des Lebens.
Des Lebens dieser Menschen, aber auch des Lebens von euch.
Ja, genau. Und so gesehen sind wir als Pflegende, die anderen Mitarbeiter auch, oder? Wir kommen eigentlich rein in ein neu gestaltetes Milieu, das jetzt aus bei uns 18 Daheims passiert, wo Menschen heimkommen, die einen sind im Heim und die anderen kommen heim und sehen da ihre Mutter und jetzt ziemlich viele neue Nachbarn mit bei uns jetzt oft auch unnormen Verhalten. Das ist, und dieses Thema interessiert mich sehr und merke, da liegt so viel drin. Mhm. Da liegt so viel drin. Und ich muss sagen, also die kommen nicht und pflegen jetzt.
Aber ich habe nur, ich mag mich erinnern, in meiner Anfangszeit als Krankenpfleger im Krankenhaus, wir haben dann die Angehörigen rausgeschickt, wenn wir gepflegt haben, oder? Und das war immer so ein komisches Gefühl zu sagen, also quasi, wenn wir die rausschicken, haben wir etwas zu verbergen, oder? Und das waren ja die engsten Bezugspersonen.
Genau.
Jetzt, du hast in deinem Artikel am Schluss in deinem Blog geschrieben, wie wäre es, wenn, oder? Das kann man natürlich nachlesen. Mhm. Aber ich frage dich jetzt, aktuell, gerade heute, um 16.45 Uhr, was wäre, wenn? Mhm. Also wie stellst du dir die ideale Beziehung der pflegenden Angehörigen, der professionell pflegenden und den Leuten, die da im Heim sind, daheim sind, was wäre, wenn?
Also im Blog habe ich geschrieben, was wäre, wenn? Also das eine für mich, die Pflegeakademiker sollten uns helfen, den Alltag zu professionalisieren, zu gestalten. Und das geht nur, wenn sie kommen und schauen, was läuft.
Das heißt, wenn sie ganz nah sind.
Wenn sie ganz nah sind, und zwar am Pfingsten, am besten. Also, oder über Ostern.
Ja.
Da geht die Post ab. Oder? Da sind die Personalbestände knapp und da brauchen wir die Pflegeakademiker. Die schauen uns zu und die schauen, was braucht der einzelne Pflegende jetzt, dass er seinen Job gut machen kann. Das wäre, wenn. Das habe ich da gemacht, weil in diesem Fernsehbeitrag standen ja die Pflegeexperten auch vor der Kamera und haben gesagt, dass man da alles machen kann. Und ich sage jetzt, was wäre, wenn? Wenn sie da sind, wenn wir knapp dran sind, wenn Sie beobachten und daraus Ihre Fragen suchen, wir nicht mit einer Frage kommen und einer groß aufgelisteten Studie, die wir Pflegenden dann wieder mit Infos füllen, sondern wenn Sie kommen und zuschauen und am Schluss kommen Sie und sagen, hey, ich hätte eine Idee. Mhm. Oder diese Person, die brauchte das und
oder
das.
Oder ich erkenne ein Grundmuster, das allen genau. hilft.
Ja. So. Und das kann man eigentlich nur dann sozusagen herausfinden und nachher überprüfen, wenn die da sind. Und also ich lade jeden Pflegeakademiker ein, der kann mit auf einem Stuhl sitzen, ich mache Räder dran, dann muss er, kann er rumfahren und uns beobachten und selber zur Frage kommen, die vielleicht uns allen weiterhilft. Das habe ich geschrieben, was wäre wenn? Mhm. Und bei den pflegenden Angehörigen, was wäre wenn, habe ich sozusagen, bin ich schon recht glücklich. Ein ganz einfaches
Beispiel. Also nicht mehr so verzweifelt.
Bei den Angehörigen nicht, weil tatsächlich, wenn jemand kommt und sagt, meine Mutter hat eine schmutzige Bluse an, wenn sie mir das sagt und ich sagen kann, oh ja, tatsächlich, die müssen wir wechseln. Und ich merke, meine Angehörigen kommen wirklich und sie haben mehr und mehr Mut, das anzusprechen, was ihr Thema ist. Das war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Aber wenn das passiert, dann können wir im Austausch sein. Wir können uns entschuldigen, wir können etwas einleiten, wir können etwas verändern.
Oder begründen.
Begründen, oder ja, genau. Und das finde ich schon recht gut. Also, ich hoffe, da geht es eher noch weiter in diese Richtung. Und dann, was wäre, wenn der Heimverband mit den Krankenkassen wieder eine Pauschale ausjasst? Ganz einfach, jeden Tag für jede Pflegestation x Minuten Gewinn. Ich kann es nicht genau sagen, wie viele Minuten. Aber ich würde sagen, bei unserer Station, jetzt rein nur die Listen nach vorne nehmen, Striche machen, 5 bis 10 Minuten, dann das Ganze wieder irgendwo verwerten und irgendwo in die Rechnungen bringen und, das sind auch Minuten. Also lieber Heimverband, was wäre, wenn ihr handelt wieder eine Pauschale aus und ich bin fast sicher, nach dieser Übung weiß man, wie hoch die etwa sein muss, weil jetzt haben wir es ja schon längere Zeit gemacht.
Ja, und man würde das Misstrauenssystem durch ein Vertrauenssystem ersetzen und sagen, wir vertrauen, dass grundsätzlich die Pflegenden, wie es im Krankenpflegegesetz steht, wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich arbeiten. Oder ist drauf?
Ja, ja, genau.
Das steht da drin, oder?
Genau. Ja, also da gäbe es noch andere Themen, aber das wäre eines, dieses Vertrauen, weil tatsächlich, ja, das stimmt, dass wenn du als Pflegefachperson jeden Tag beweisen musst, dass du nicht bescheißt, das ist ein komisches Gefühl, oder? Und ich bin dankbar, oder? Die Bevölkerung der Schweiz, die hat uns Pflegefachleuten und den Pflegemitarbeiterinnen auch, ich bin nicht sicher, ob alle unterschieden haben, haben die ein hohes Vertrauen ausgesprochen und haben gesagt, hey, euch trauen wir, darum trauen wir eurer Initiative. Mhm. Also von da hätten wir es eigentlich, aber es gibt noch ein paar Bereiche.
Wo das Misstrauen
im Misstrauen, Betäubungsmittel ist ein Thema, das ist... Mhm.
Mhm. Ja. Jetzt freuen wir uns natürlich auf den Aargauer Pflegetag, weil dort werden wir sehen, soviel ich weiß, sind auch viele pflegende Angehörige eingeladen, also die pflegenden Angehörigen. Und ich bin natürlich gespannt, wie die Auseinandersetzung dort stattfindet und was das für ein Beitrag sein kann, um was wäre, wenn, quasi voranzubringen.
Ja, genau. Ja. Das geht mir auch so.
Gut, vielen Dank, Erich. Ein nächstes Gespräch vielleicht nach dem Aargauer Pflegetag.
Ja, genau.
Und dann schauen wir, was die nächsten Schritte sind. Ja. Danke vielmals.
Okay, danke. Merci.